Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Energiewende und Klimaschutz geht und das Ganze mit Fokus auf Sachsen. Und wie immer dabei, Jonathan Fasel neben mir. Was erwartet uns heute?
Hallo Andreas, wir haben relativ viel dabei, aber wir haben drei große Themen. Die Frage erstmal nach Peak CO2. Haben wir es erreicht? Vielleicht ja. Dann haben wir ein paar weltmeisterliche Werte beim Solarzubau, beim Solarausbau weltweit, aber auch in Deutschland. Und die Frage, ob Windkraftgegner auch in der Presse stecken manchmal. Wir sehen da nämlich an einzelnen Beispielen, wie Journalisten das Framing der Windkraftgegner relativ unkritisch übernehmen. Dazu nachher mehr. Ja, beginnen wir mit einem Artikel direkt erstmal auf der deutschlandnationalen Ebene von sächsische.de vom 19.05.25. Titel ist hier: Wirtschaftsministerin muss liefern, die Krux mit dem Kraftwerkskraftakt. Nur ganz kurz, es geht darum, dass im Endeffekt durch den Wegfall von fossilen Kraftwerken von circa 30 Gigawatt Erzeugungskapazität in den nächsten Jahren eben doch wieder andere fossile Kapazität zugebaut werden soll als Backup für Zeiten, in denen es nicht genug erneuerbaren Strom gibt. Dazu plant Katharina Reiche, unsere neue Energie- und Wirtschaftsministerin, jetzt 20 Gigawatt an Gaskraft, an neuen Gaskraftwerken. Und naja, das lässt sich, also die Kritik lässt auch nicht auf sich warten. Die Energiebranche ist relativ gespalten darüber, um es mal vorsichtig zu sagen. Nämlich die Frage, ob man in Zukunft in einem flexibilisierten Stromsystem, in dem immer mehr auch die Nachfrage erzeugungsabhängig ist und zum Beispiel auch Speichermöglichkeiten dazukommen, Netzausbau da ist, ob man da vielleicht wirklich diese ganzen 20 Gigawatt an Kapazität in Zukunft braucht. Die EU sagt jetzt schon vorsichtig, da gibt es schon die ersten Stimmen aus der Kommission, die sagen, also Gaskraftwerke sind nicht der weiße letzte Schluss. Es geht eher darum zu gucken, welche Technologien in Zukunft genutzt werden könnten, unabhängig, jetzt nicht oder auch abhängig, unabhängig von den Gaskraftwerken, um eben Bedarf in Dunkelflautezeiten zu decken. Das nur ganz kurz. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Thema.
Genau, kommen wir zu einem der heutigen Schwerpunktthemen. Ich habe es mal genannt Peak CO2 oder wir haben es genannt Peak CO2, denn es geht um den New Energy Outlook Bericht von Bloomberg von 2025, welcher am 15. April bereits erschienen ist, mit der Ansage oder der Ankündigung, dass man davon ausgeht, dass die globalen CO2-Emissionen zum ersten Mal weltweit einen strukturellen Rückgang erfahren. Also, so wie ich das Ganze verstanden habe, beruht das auf Berechnungen, sozusagen die CO2-Bilanz, wie sie aktuell ist. Und der neue Outlook-Bericht enthält also eine bemerkenswerte Feststellung. Das Basisszenario des Berichtes, also es gibt da zwei verschiedene Szenarien, beziehungsweise drei, ich zeige es dann gleich noch. Das eine ist das Economic Transition Szenario, kurz ETS, welches darauf hindeutet, dass die CO2-Emissionen potenziell zum ersten Mal weltweit einen Rückgang erfahren haben. Die Projektion legt nahe, dass sozusagen grundlegende Verschiebung der globalen Emissionsentwicklung erfolgt ist in diesem Jahr. Und es wird ausgeführt, dass der primäre Rückgang wird erwartet durch die Einführung der sauberen Energietechnologien, also Solar- und Windenergie insbesondere, die beschleunigte Elektrifizierung des Straßenverkehrs, und sozusagen auch die langfristige Reduzierung des Kohle- und Ölverbrauchs im Energiesektor. Es werden auch die Nuancen hervorgehoben, was gegenläufige Trends anbelangt. So wird prognostiziert ein anhaltendes Wachstum der Erdgasnachfrage. Ne? Das sind quasi diese, unter anderem ja diese 20 Gigawatt, von denen du gerade sprachst, Jonathan. Ja. Man geht davon aus, dass der Stromverbrauch vor allen Dingen durch die Rechenzentren steigt, also Thema KI und Ähnliches. Und man geht auch davon aus, dass wir leider die Entwicklung haben, dass die Brennstoffpreise, dann gehe ich davon aus, dass hier insbesondere Gas gemeint ist, dass die halt langfristig niedrig sein sollen. Auch Entwicklungsländer wie Indien, Vietnam oder Indonesien werden weitere Kohlenstoffemissionen erhöhen. Auch wenn die Gesamtemissionen global heruntergehen, so geht man davon aus. Und gleichzeitig wird gesagt, dass dieses Szenario, dieses ETS-Szenario nicht von selbst eintreten wird. Die Herausforderung steht also in der Frage, wie gestaltet sich der Markt? Wie sind die Subventionen für fossile Brennstoffe? Wie sieht es mit Genehmigungs- und Planungsengpässen aus? Und auch die Einschränkungen bei der Netzinfrastruktur. Was auch betont wird, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, trotz dessen, dass jetzt sozusagen der Peak, also die Spitze der CO2-Emissionen, erreicht ist in diesem Jahr, also von jetzt an geht man davon aus, geht es rückwärts, geht man gleichzeitig davon aus, dass die globale Erwärmung bis 2100 zumindest 2,6 Grad Celsius erreicht. Also wir haben da noch eine andere Meldung, da geht es gleich nochmal darum, aber auch wenn das grundsätzlich eine positive Meldung ist, dass wir jetzt den Peak erreicht haben, gleichzeitig muss man sagen, eigentlich haben wir viel zu spät erreicht, denn wir werden mit diesem Szenario, wenn es jetzt so weitergeht, die 2,6-Marke knacken. Das heißt, wir übertreffen die Ziele des Pariser Abkommens erheblich. Und es wird in dem Artikel auch betont, das war quasi eigentlich die Notwendigkeit besteht, ja, es wird hier von aggressiver politischer Intervention gesprochen, womit jetzt aggressiv sicherlich nicht im gewalttätigen Sinne gemeint ist, sondern einfach, dass wir deutlich nachlegen müssen, was verschiedene Ausbauszenarien anbelangt. Denn es gibt ein anderes Szenario und das ist dann auch mit Empfehlungen verbunden, das Net-Zero-Szenario, also wo man von einer Dekarbonisierung ausgeht, dass wir den Pfad von deutlich unter 2 Grad dann noch einhalten können. Es gibt also strukturelle Herausforderungen. Wir haben ein beeindruckendes Wachstum bei Solar, wir haben auch bei Wind ein gewisses Wachstum, wir haben ein sehr deutliches Wachstum bei Speicher und wir haben auch ein, alles global betrachtet natürlich, deutliches Wachstum bei den Verkäufen von den Elektrofahrzeugen. So, gleichzeitig, und auch da kommen wir heute noch dazu, sagt man für Solar, dass zu befürchten ist, dass jetzt eine Stagnation zum Beispiel eintritt. Ich würde euch mal die Grafik einblenden, die sich auf der Seite gleich findet. Ich mache es ja auch mal richtig groß. Hier sind die drei Szenarien zu sehen. Also sehr schön auch zu sehen, dass wenn wir bislang gar nichts gemacht hätten, was Energiewende etc. anbelangt, wie das also weiter ansteigen würde, die CO2-Emissionen, ne, das ist also diese No-Transition-Szenario. Dann das ETS-Szenario, das was sozusagen das momentane Szenario ist, in welchem wir uns befinden. Da sieht man, wie hier bei 2025 also sagen die Bergkuppe überschritten ist. Aber man sieht, dass es viel zu langsam nach unten geht. Wir müssten bis 2050, und das ist das NZS-Szenario, wir müssten bis 2050 also global gesehen die Netto-Null erreicht haben bei den CO2-Emissionen. Und dann würden wir das 1,75-Grad-Ziel möglicherweise noch einhalten können. Also, genau. Wer das Ganze vertiefen mag und welche Szenarien sich im Net-Zero-Szenario, also oder welche Maßnahmen sich im Net-Zero-Szenario befinden, der sei auf den Bericht verwiesen. Soweit grundsätzlich eine positive Nachricht, gleichzeitig mit der Ansage, wir müssen natürlich deutlich besser und deutlich schneller werden.
Richtig. Und passend dazu, hm?
Genau, passend dazu hier eine Meldung der Energy Watch Group. Wer die Energy Watch Group kennt, weiß, dass unter anderem Hans-Josef Fell dabei mitarbeitet. Hier nur kurz die Studie der Energy Watch Group, welche jetzt im Mai erschienen ist. 1,5 Grad Erwärmung dauerhaft überschritten, umgehendes Ende fossiler Investitionen rentabel und geboten. Die Studie der Energy Watch Group analysiert die Überschreitung des 1,5-Grad-Zieles der globalen Erwärmung und betont die Notwendigkeit eines sofortigen Stopps fossiler Investitionen, um eine wirtschaftliche Chance zu nutzen und weitere Klimaschäden zu vermeiden. Also die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 2 bis 2,5 Grad Celsius ist ernsthaft gefährdet. Also wir reden nicht nur davon, dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreicht haben. Wir reden davon, dass große Gefahr besteht, die globale Erwärmung nicht mal auf 2 bis 2,5 Grad begrenzen zu können.
Das ist schon sehr erschütternd eigentlich, ne? Aber trotzdem haben wir auch ein paar gute Nachrichten. Und zwar die Frage nach dem Solarausbau. Hier ein Artikel der Freien Presse vom 7. Mai 2025. Titel Solarausbau weltweit stark, Deutschland unter Top 5. Das heißt, wir sind wirklich weltmeisterlich. Und nur mal zur Einordnung, also der Zubau durch neue mit neuen Solaranlagen ist in diesem Jahr oder könnte wahrscheinlich die 600 Gigawatt Leistung überschreiten. Das ist zur Einordnung etwa doppelt so viel wie noch 2022, also gerade mal 3 Jahre zurück. Das ist eine super Nachricht, weltweit gesehen. Es geht eben auch Hand in Hand mit der Studie, die Andreas gerade erwähnt hat. Dieser Hockeystick, dieses exponentielle Wachstum beim Solar ist wirklich sehr gut zu beobachten hier. Und Deutschland liegt, obwohl es ein sehr relativ kleines Land ist von der Fläche her, auf Platz 4 mit gut 100 Gigawatt hinter 3 sehr viel größeren Ländern, nämlich China, den USA und Indien. Die haben ja deutlich mehr Platz, zum Teil auch sonnigere Gefilde, aber wir haben im Endeffekt gut mitgemacht. Tja, leider ist das auch schon das Ende der guten Nachrichten, weil parallel die Zahlen zeigen, dass der Ausbau sich in diesem Jahr, also ne, jetzt vom letzten Jahr auf dieses Jahr, doch deutlich verschlechtert hat. Im Endeffekt ist das Wachstum, man sieht es hier am Ende dieser gelben Balken, der gelbe Balken jetzt für 25 ist doch trotz Mai doch deutlich unter dem Vorjahresniveau. Also das ist dann doch irgendwie ernüchternd, dass dieser Schwung, den wir jetzt hatten, doch wieder einbricht.
Ja, also man sieht es gut an diesen Zubau pro Woche. Die 3 Kacheln, die oben drüber sind, da sieht man sozusagen den Einbruch, der momentan zu verzeichnen ist. Also es ist jetzt noch nicht sehr deutlich unter letzten Jahr, immer noch besser als vorletztes Jahr natürlich, aber irgendwie wird sozusagen die Fahrt langsamer. Und das mag an so manchen Gesetzgebungsänderungen in den letzten Jahren gelegen haben, dass das jetzt dieses Jahr greift. Und ja, da ist zu befürchten, dass sozusagen diese rasante Fahrt ausgebremst wird.
Hier übrigens das Klima der Sport Sachsen zu sehen. Also das auch genau. Sei nur empfohlen als Datenquelle, gerade für unsere sächsischen Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielleicht auch im selben Schlage nochmal eine Neuigkeit zum Thema Klimagase. Hier ein Artikel vom MDR Wissen vom 23. Mai. Titel ist hier Methan auf der Spur, wie man das schädliche Klimagas aufhält. Nur ganz kurz, wir haben Methan selten angesprochen. Wir reden immer von CO2 oder von Dekarbonisierung. Methan ist aber ebenfalls nach CO2 das zweitwichtigste Treibhausgas und für etwa ein Drittel der menschengemachten Klimaerwärmung verantwortlich. Und es gibt jetzt ein Forschungsteam, das eben einen 3-Stufen-Plan zur Reduzierung der Methanemissionen entwickelt hat. Im Endeffekt kommen die Methanemissionen vor allen Dingen aus Landwirtschaft, aus der fossilen Energieerzeugung und aus Mülldeponien. Und da kann man eben einiges tun. Der Maßnahmenplan ist hier zu ersehen. Und es gibt noch einen Lichtschimmer. Methan baut sich insgesamt in der Atmosphäre schneller ab als CO2, das ja nun wirklich Jahrhunderte drin bleibt. Das heißt, diese Reduktionen zeigen auch relativ schnell Wirkung. Das wäre eine schöne Nachricht, wenn wir das schaffen können. Genau, kommen wir nach Sachsen. Da wird es jetzt nochmal spannend. Hier, Artikel von der Freien Presse vom 25. April 25. Hier der Titel lautet folgendermaßen: Wegen 50 Metern Mülsener Firma darf ihren Strom nicht selbst produzieren. Worum geht es? Ein Altreifenrecycler ist ein energieintensives Unternehmen, wollte zum Erhalt seines Standorts 2 Windräder bauen. Das ist ein typischer Fall von Industriebedarf, wie man ihn heute sieht, auch in Sachsen. Die sollten eben kostengünstig Strom liefern. Auch die Gemeinde wäre mit jährlichen Einnahmen von ca. 70.000 Euro bedacht worden, also auch nicht ohne. Aber die Zustimmung des Gemeinderats war eben notwendig, da der Abstand von 1.000 Metern zur Wohnbebauung um 50 Meter unterschritten wäre. Also 950 Meter ist immer noch ein ordentliches Stück Holz. Natürlich hätte man weiter die Größe und Lärmschutzvorgaben berücksichtigt werden müssen, aber der Gemeinderat lehnte das Vorhaben ab. Man hofft lieber weiter darauf, dass die Regierung in Berlin, Anführungszeichen, für günstige Strompreise sorgt. Also ne, man sieht eben hier, dass auch an den Bedarfen der eigentlichen Industrie und an den Bedarfen der Transformation überhaupt nicht gedacht wird.
Ja, also schade völlig eigentlich am Thema vorbei. Ne? Also statt sozusagen, dass hier der Unternehmer, der selber eine Lösung hat für sein Problem, ne, sagt ja, man, nö, nichts hier mit Transformation. Wir subventionieren lieber über unsere Steuergelder, dass die Strompreise günstig bleiben. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin beim Thema der Windenergie. Wir haben jetzt noch einige kurze Meldungen dazu, die sich im Prinzip zusammenfassen lassen mit dem, wie es hier auf dem ersten Schild steht, dagegen, dagegen, dagegen. Ja, wir haben also hier eine kleine Grafik eingeblendet, eine Zeichnung, wo halt berittene Windkraftgegner gegen die Windmühlen sozusagen mit ankämpfen, so ähnlich wie Don Quixote das seinerzeit getan hat. Und so auch die nächste Meldung, die wir mitgebracht haben, hier von der Sächsischen vom 12.05. mit der Überschrift Sachsens Regierung will den Ausbau der Windenergie bremsen. Die Überschrift fasst das Vorgehen der aktuellen Minderheitsregierung ganz gut zusammen. Und nein, wir gehen nicht davon aus, dass die geplanten Änderungen zu einer Akzeptanzsteigerung führen. Weder bei der Aufsplittung des 2% Flächenziels noch bei der angedachten Beteiligung der Bürger an den Stromerlösen. Beides wird nicht die Kraft haben, da irgendwie zu einer Akzeptanzsteigerung zu führen. Wir gehen da gleich noch näher darauf ein. Hier, wir hatten ja darüber schon beim letzten Mal berichtet, deswegen möchte ich mich nur kurz darauf beziehen, was der Bund Sachsen sozusagen in dem Artikel wiedergibt. Für den Umwelt- und Naturschutzbund ist die nötige Akzeptanzsteigerung ein Scheinargument, um den Ausbau auszubremsen. Wir brauchen eine schnellere und keine langsamere Energiewende. Also sagt selbst der BUND Sachsen, dem ja nun nicht angelastet wird, irgendwie der Windrad oder Windkraftindustrie zugehörig zu sein. Wir brauchen eine schnellere und keine langsamere Energiewende, weil sonst kommen wir nicht von den fossilen Brennstoffen weg, so sinngemäß die Aussage. Der Gesetzesentwurf, der hier zur Debatte steht, sei maximal kontraproduktiv, weil Unternehmen mit Planungsunsicherheit, Bürokratieaufwand und weiteren Zahlungen abgehalten werden, in Sachsen in erneuerbare Energien zu investieren. Ja.
Ja.
So, dann
ernüchternd. Jetzt kommt
ernüchternd und was jetzt kommt, ist fast noch ernüchternder, kann man sagen. Hier ein Artikel aus der Sächsischen vom 22.05. Mit der Überschrift Starke Stimme gegen Windräder am Schildberg, wie eine HNO-Ärztin für ihre Heimat kämpft. Ja. Wer neben unserem Sachsen-Update regelmäßig die klassischen regionalen Zeitschriften verfolgt, wird feststellen, dass die regionalen Medien, die wir haben, voll mit Meldungen sind, wo man darüber berichtet, wo sich wie welche Gegenwindinitiative mit welcher Aktion wieder lautstark hervorgetan hat. Und selten, ich will nicht sagen immer, aber selten geht es dabei wirklich sachlich zu, wenn diese Berichte erscheinen. Denn meist sind schon die Überschriften entsprechend geprägt mit zum Beispiel Monster-Windrädern, XXL-Windrädern, der Windradriese oder auch sowas wie hartnäckige Windparkinvestoren. Da steckt doch schon ein Framing drin, wo vorweggenommen wird, was der Leser sozusagen von dem zentralen Pfeiler der Energiewende zu halten hat, also der Windenergie, nämlich nichts Gutes. So, und anhand des Artikels hier wollen wir euch mal zeigen, wie man subtil den Leser in seinem Meinungsbild sozusagen beeinflussen kann.
Richtig. Also, es geht schon mit dem Titel natürlich los. Ich will aber direkt mal reingehen in zwei, drei Zitate aus dem Artikel, die ich bemerkenswert finde. Also, neben der Tatsache, dass die Protagonistin natürlich als die einsame Heldin im David gegen Goliath-Kampf hier dargestellt wird, direkt zu Beginn, finde ich noch bemerkenswerter, dass der Journalist es wagt. Das finde ich wirklich, also ich bin ja selbst Tageszeitungsmensch, deswegen stellen sich mir hier auch rein fachlich und auch rein handwerklich die Haare zu Berge. Diese junge Dame oder die Dame ist HNO-Ärztin und da wird in einem längeren Absatz darüber eingegangen, dass wen sie da also in der Praxis behandelt. Und dann werden Zitate genommen und zwar nicht nur eins, wie zum Beispiel folgendes. Schon jetzt würden die in ihrer Praxis zu behandelnden Hörstürze, Infekte und Tinnitus darauf hindeuten, dass die gesundheitliche und psychologische Belastung von Menschen steige. Jetzt halten wir kurz inne. Das hat mit dem Artikel, mit dem Thema Windkraft absolut gar nichts zu tun. Allerdings wird hier insinuiert durch die Auswahl dieser Zitate, dass das an den Windkraftanlagen läge. Das ist alles so handwerklich absolut fatal, ehrlich gesagt. Ich kann mich gar nicht genug aufregen, ehrlich gesagt, man merkt schon gerade, dass hier, und dann geht es hier weiter mit, wir brauchen deswegen wieder mehr Ruhe, Leichtigkeit, eine gesunde Umgebung und einen guten zwischenmenschlichen Umgang. Was zum Teufel hat das mit Windkraftausbau zu tun? So, und das ist wirklich krass, weil hier im Endeffekt dann auch noch ein Bogen geschlagen wird zu sogenannten Infraschallgeschichten, wo es nun wirklich leidlich genug Studien und Belege auch vom Umweltbundesamt und anderen Geschichten gibt, die belegen, dass das alles, Entschuldigung, Humbug ist. So, und diese Informationen werden unter den Tisch fallen gelassen oder einfach nur als Teilaspekt abgehandelt, während diese Kritik weiterhin im Kernpunkt steht. Das finde ich also ein Beispiel des Artikels, das mir persönlich ganz besonders aufstößt. Zweite Sache ist, dass die positiven Aspekte der Windkraft im Artikel de facto nicht vorkommen. Und das ist faszinierend, denn es gilt natürlich im Journalismus das Gebot der Ausgeglichenheit. Das heißt, wenn ich eine Stimme habe, muss ich auch die andere Stimme hören. Ja? Und dass sozusagen mehrere Quellen zu einem Thema befragt werden müssen, um eine Ausgewogenheit herzustellen. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Andreas, hast du noch weitere Beispiele?
Ja, also es geht ja los mit solchen Sätzen wie Flucht vor Lärm von der B87 in Doberschütz. Also die Zwischenüberschrift ist schon ein starkes Signal. Sie suggeriert, dass die Protagonistin bereits vor dem Lärm geflohen ist. Und nun wird sie erneut bedroht von dem Lärm der Windkraftanlagen. Ich wollte damals vom Straßenlärm der B87 weg und zur Ruhe kommen. Also ich konnte gar nicht glauben, was hier vor unserer Haustür entstehen soll. Also Unglauben, Entsetzen. Wäre vor 10 Jahren der Windpark vor den Toren des Dorfes Wildschütz Realität gewesen, wäre sie nicht hierher gezogen. Also es wird ja eine Tragik aufgemacht und gerade sie ist ja auch noch HNO-Ärztin. Ne? Also sie ist ja sozusagen Expertin, was Lärm anbelangt, kann man sagen, und Lärmschäden. Ne? Und das wird alles so in Verbindung gesetzt. Und sie kämpft natürlich sozusagen da als Ärztin gegen die Windkraft. Also ein völlig populistischer Artikel, kann man sagen, der aber, ich glaube, den meisten Lesern wird das so nicht bewusst. Also wir haben sozusagen diesen Text von einer KI analysieren lassen und die hat es sauber herausgearbeitet, was hier für ein Framing erfolgt, auf nicht neutrale Art und Weise. Und da waren auch Sachen dabei, die sind uns auch nicht beim Lesen des Artikels aufgefallen, sondern erst durch die KI sozusagen nochmal klar hervorgehoben wurden.
Richtig, das Wording spielt eine große Rolle im Endeffekt. Die Auswahl der Zitate und der Worte und auch die Gewichtung, die Nichtgewichtung der Informationen ist also faszinierend. Ja.
Ja. Dann gibt es auch noch so einen Satz, ne? Aber da wird gefragt, gibt es denn dann noch Kinder hier, wenn hier Windkraftanlagen stehen, wenn unsere Umwelt zunehmend unattraktiv für junge Familien wird? Ja. Also sozusagen die Horrorszenarien, das Verwaisen, das Aussterben des Dorfes, ne, des ländlichen Raumes. Also da werden Ängste geschürt. Man kann sagen, also vom Fazit her, der Journalist verwendet hier ein tendenziöses Wording, um die Sichtweise der Windkraftgegner zu stärken. Und es wundert auch nicht, dass am Ende des Artikels auf eine Demonstration der Windkraftgegner hingewiesen wird, die demnächst wieder stattfinden soll. Also ein völlig unsachlicher Artikel, der scheinbar Informationen über ein Windparkprojekt liefert, aber durch seine sprachliche Gestaltung und Gewichtung sozusagen sich klar auf die Seite der Windkraftgegner positioniert. Ja. Und das ist jetzt mal nur ein Artikel von vielen, vielen, die immer wieder erscheinen. Und wir brauchen uns nicht wundern, wenn sozusagen diese Stimme der Windkraftgegner immer lauter erscheint. Also es ist meist so, dass das kleine Gruppen sind, die zentral, sage ich mal, geführt werden. Es gibt da sozusagen einige aktive Windkraftgegner, die in jeder Initiative sozusagen sich stark machen, da ihr sozusagen Windkraftgegnerwissen einbringen, die Initiative da sozusagen anführen, leiten bzw. mit Informationen versorgen. Insoweit, wenn man das reduziert, wäre das auch deutlich weniger. Und leider, große Teile der Politik hören hierauf, weil sich natürlich Windkraftgegner und AfD-Wähler, sage ich mal, teilweise zumindest überschneiden. Also da gibt es eine gewisse Überschneidung. Und sozusagen die Sorge davor, dass man sozusagen Wähler an die AfD verliert, lässt die Politik hier überdurchschnittlich auf diese Belange hören. Ne? Es gibt gesetzliche Regelungen, es gibt gesetzliche Regelungen, wie die Bürger sich beteiligen können. All das wird berücksichtigt. Ne? Und man meint hier aber, sozusagen auf diese Belange zu hören, in der Hoffnung, sie sozusagen wieder für sich zu gewinnen auf politischer Seite, wird man aber mit den vorgeschlagenen Mitteln nicht tun, nicht an der Stelle. oder Jonathan? Wie siehst du das?
Nein, definitiv nicht. Das ist nicht der Weg. Also man muss auch immer gucken, Schritt zurück nochmal, ich habe mir auch das Profil des Redakteurs Christian Wendt genauer angeschaut, der viel zu Umweltschutz und solchen Themen schreibt und zu Tieren, Tierschutz. Das ist gut und schön, aber er behandelt auch ganz offensichtlich das Thema Windkraft einseitig. Das ist erlaubt, man kann eine persönliche Meinung als Redakteur haben, aber es ist handwerklich nicht sauber in einem Bericht seine Meinung so darzulegen und so tendenziös zu berichten wie hier. Das ist ein Problem und das müssen wir auch ändern. Wir wollen da auch als VEE ein Stück weit in eine Rolle schlüpfen, die vielleicht auch hilft, diese Vorurteile gegen Windkraft abzubauen und ein besseres Wissensbasis auch für Journalisten zu schaffen. Dazu in Kürze auch bald mehr. Aber es ist definitiv ein gutes exemplarisches, also ein gutes Beispiel dafür, wie es halt nicht geht.
Genau. Also nochmal zum Thema Protest gegen Windräder in Sachsen. Hier aus unserer Sicht zumindest sachlich geschriebener Artikel. Proteste gegen Windräder in Sachsen. Meldung aus der sächsischen.de vom 26.05. Sie werden aggressiver und lauter. Also auch eine Feststellung, die wir machen. Gerade auch das Gewaltpotenzial hat dazu genommen. Es gibt Bedrohungen in dem Zusammenhang. Also wer da das Ganze nochmal vertiefen mag, gern mit dem Artikel einsteigen.
Ja, der ist wirklich sehr gut, das stimmt.
Wir gehen mal weiter und kommen mal so in eine Richtung, wo man mal überlegen sollte, wie sollte man denn nun eigentlich mit den Gegnern der Energiewende, der Windkraft umgehen?
Ja, richtig. Es ist sehr interessant. Wir haben jetzt im Endeffekt hier einen Kommentar, also entsprechend ein klar als Meinungsartikel, als persönliche Meinung eines Journalisten kennzeichnete ein Beitrag, und zwar von Heike Mann von der Freien Presse vom 7.5., Kommentar zu Solarparkplänen im Erzgebirge. Wir brauchen die Energiewende. Ich denke, der Titel sagt schon aus, was klar werden muss. Ich zitiere jetzt mal hier zwei Stellen. Heike Mann schreibt in dem Artikel Folgendes. Es muss klar werden, dass wir ohne Energiewende nicht auskommen. Der Klimawandel lässt sich nicht wegargumentieren. Wir können bei der Energiegewinnung in Zukunft nicht so weitermachen wie gehabt. Das sind wir unseren Nachkommen einfach schuldig. Ich würde sogar noch weitergehen. Die globale Transformation findet statt. Wir haben das eingangs aufgezeigt. Die Frage bleibt, wollen wir mitmachen und teilhaben oder werden wir zu deindustrialisierten Blumenfeldern als Rentnerparadies? Auch mit der Frage zu Nordsachsen, wo ja auch gerade die Rentnerfrage auch eine sehr heiß diskutierte ist, weil da ungefähr 30% der Arbeitskräfte in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen werden. Das macht eine Transformation natürlich schwieriger, ist klar, weil man im Endeffekt eine Bevölkerung hat, die sehr stark auf einen Lebensabschnitt zugeht, in dem Transformation eben nicht mehr so angenehm ist. Also, was können wir machen? Ich meine, da ist jetzt die Frage an hinten raus und jetzt haben wir nochmal zwei Artikel mitgebracht, die vielleicht ein wenig Hoffnung bringen, Andreas, oder? Was sagst du?
Genau, also der erste Artikel vom 26.05. von Forschung und Wissen. Wir haben uns ja öfters darüber schon mal gesagt, haben gesagt, naja gut, wer so völlig in seinem Weltbild verfahren ist, ne, der lässt sich oftmals auch mit Sachargumenten nicht überzeugen, so, wo gesagt haben, na, dann brauchst du erstmal so den Aufbau von Vertrauen, dass man sozusagen mit respektvollen Umgang miteinander hat, dass man so vielleicht sich persönlich auch kennenlernt und dann ist man auch offener für andere Informationen. Hier ein bisschen anders, also es gab wohl entsprechende Untersuchungen, wo man also festgestellt hat, dass Klimaskeptiker, so hier die Aussage, also Menschen, die nicht an den Klimawandel oder den menschlichen Einfluss darauf glauben, dass die mit gezielten und langfristigen Kommunikationsstrategien, also ich denke mal, hier liegt die Betonung auf dem langfristig, mit langfristigen Kommunikationsstrategien überzeugt werden können. Also wenn man immer wieder drauf zugeht, immer wieder das Gespräch sucht, immer wieder die Sachargumente rausholt, dass man dann schon gewisse sozusagen Klimaskeptiker auch erreichen kann. Also insoweit eine Meldung, die Hoffnung macht, dass man weiter auf der Sachebene miteinander versuchen sollte zu kommunizieren. Noch ein bisschen weiter geht der nächste Artikel, Jonathan.
Ja, genau, von NDR Wissen vom 22.04. mit dem Titel Klimaverbotspolitik, Schutzmaßnahmen, Klima und Kiesauffahrt. Wie wird die Rettung der Erde wieder gutbürgerlich? Die Rettung der Erde gutbürgerlich. Sehr interessant eigentlich, ne? Also auch hier geht es eigentlich ums Framing. Mit welchen Worten arbeiten wir, wenn wir über die Energiewende sprechen? Und das ist eben hier der Punkt. Die Forscherinnen und Forscher schlagen eben vor, Klimaschutz müsse komplett neu erzählt werden. als Beitrag zur Heimatbewahrung, eben nicht auf ökonomischer oder wie auch immer Ebene, so Weltretterebene, sondern zur Heimatbewahrung, zur wirtschaftlichen Stabilität und zur Versorgungssicherheit. Also Bewahrung, Stabilität, Sicherheit. Das sind sozusagen Triggerpunkte und Worte, die eben den Großteil der Bevölkerung stärker abholen. Nicht als Kulturkampf oder als rein urbanes Projekt, nach dem Motto die Grünen aus der Stadt gegen die Schwarzen vom Land oder so in der Richtung, ne? Es geht darum, eben Konservative wie Ordnung, Sicherheit, Verantwortung in diese Klimakommunikation mit aufzunehmen. Und dann, den Forschern zufolge, steigt dann die Zustimmung auch signifikant. Also, wir müssen weg vom Bild des reinen Verzichts und hin zu einem positiven Zukunftsbild.
Damit sind wir beim Schlusssatz der heutigen Sendung angekommen. Im Abspann nochmal der Hinweis auf unsere Solarpartys. Das passt nämlich ganz gut zu dem, was du zuletzt erzählt hast, Jonathan, mit positiven Bildern, Versorgungssicherheit, Heimatbewahrung und natürlich auch die eigene wirtschaftliche Stabilität und Zukunftssicherheit. All das zeigen wir nämlich bei den Zukunftspartys in ganz kleinen Rahmen. Und wer noch nicht dabei war, schaut mal, ob sozusagen in der Nähe demnächst eine ist. Und wir würden uns freuen, euch, sie dabei vielleicht zu treffen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.